Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast aus Cannes mit Susanne Burg.
Hallo.
Patrick Wilinski.
Hallo.
Und mir, Christian Eichler. Hi, es ist tatsächlich passiert. Ich bin zum ersten Mal in Cannes hier auf dem Filmfestival. Ihr beide seid schon ganz lange da. Vielleicht nicht viel länger als ich, aber schon viele Jahre auf jeden Fall wart ihr schon mal hier. Es ist Tag 2, oder?
2, ja.
Ja, wir diskutieren. Ich finde ja gefühlt Tag 5, aber ich glaube offiziell Tag 2.
Und so langsam ist es wie so ein ungeschliffenes Puzzleteil irgendwie, so was man so versucht in so, ne, ich habe hier so mein Heft versucht anzufangen mit so Berlinale paar Mal, dann Venedig, jetzt Cannes so, das hat mir noch gefehlt. So ganz habe ich noch nicht durchdrungen, wie das hier abläuft, aber fast. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man so ankommt und alles auf einmal passiert. Also was ist mit meinen körperlichen Geschichten? Was ist mit Essen? Wo schlafe ich? Was ist da los? Dann wie ist es geografisch? Was ist mit dem Festival? Dann wie ist es hierarchisch? Welche Rolle habe ich hier? Was sind die Machtstrukturen? Und so langsam versuche ich den
Überblick. Wie komme ich an Tickets und in welche Kinos kann ich und in welche Schlange muss ich mich einreihen? Ich erinnere mich noch sehr gut.
Ja.
Es ist also willkommen am Hofe, muss man ja sagen. Das ist ja hier.
Es ist das Jahr der Revolution, habe ich mir sagen
lassen. Ja, wobei ich ja der Meinung bin, es ist das demokratischste Jahr, in dem du kommst. Mhm. Wegen der Pandemie ist die Aristokratie nicht ganz so mächtig. Das Virus ist mächtiger als die Aristokratie, könnte man sagen.
Ja, so ist es. Also grundsätzlich ist das hier schon ein Festival, das sehr stark auf eine gewisse elitäre Struktur auch der Organisation setzt, nicht wahr? Nicht alle sind gleich, einige sind gleicher. Es gibt ein unterschiedliches Akkreditierungssystem, schön gestaffelt nach Farben. Am besten vergleichbar mit dem Kastensystem in Indien, wenn man ehrlich ist, weil es das Gleiche bedeutet für Privilegien, genauso wie für Missachtung. Es beginnt bei Weiß, das ist so der Gottstatus. Mhm. Ich stelle mir vor, dass die Filme dann dir quasi ans Bett gereicht werden, du musst ja gar nicht aufstehen, um sie anzusehen. Und das staffelt sich dann schön nach unten. Eigentlich bedeutet das ja vor allem, wie lange stehe ich in der Schlange? Nicht ob, sondern wie lange so.
Und in diesem Jahr haben sie es eben geändert, weil man die Schlangen reduzieren wollte, hat man gesagt, okay, jetzt haben sie ein Online-Buchungssystem, Ticket-Buchungssystem, wo man 48 Stunden vorher Tickets buchen muss, um die Schlangen zu vermeiden. Problem ist, dass man jetzt lauter Impfzertifikate und alles Mögliche vorzeigen muss, die EU-einheitlich ja noch einigermaßen funktionieren, aber weil es ein internationales Festival ist, haben die Leute eben auch nicht nur EU-Zertifikate, weswegen die Schlangen genauso sind eigentlich wie sonst auch. Aber es sind eben gleichere Schlangen als früher.
Das stimmt.
Ja, das ist, ihr seid genau schon richtig eingestiegen. Was ist dieses Jahr anders? Wie ist es normalerweise? Ich kenne wirklich nur die Horrorstories eigentlich aus Cannes. Also ich höre immer oder habe immer gehört, ja, weiß ich nicht, ob du das dir wirklich geben willst. Es ist so anstrengend, es ist so unfreundlich. So, du weißt nie, ob du einen Film sehen kannst und so weiter. Und jetzt bin ich natürlich hier an der Croisette. Die Sonne scheint, es ist irgendwie das große Leben. Das Kino geht los, auch gute Stimmung. Ich habe das noch nicht gesehen, dass Leute applaudieren, wenn das Logo des Festivals kommt. Wenn manchmal Verleiher gezeigt werden, gibt es Applaus und sowas im Kino. Und gleichzeitig, genau in diesem Jahr jetzt, wo wir vorher die Filme halt online buchen müssen, und ich bisher überall easy reingekommen bin und so denke, okay, wenn du jetzt nicht versuchst, jeden Tag 6 Filme zu gucken und vielleicht nicht zu den am weitest entfernten Kinos hinfährst, weil du nicht weißt, wo die sind und dann wieder zurück musst, um den nächsten zu sehen, könnte es eventuell ganz entspannt sein, aber ich bin noch nicht so. Weil übrigens, ihr macht Vollbild bei Deutschlandfunk Kultur, habe ich das überhaupt schon gesagt? Also Patrick, ich kenne dich, aber ihr macht
aber
das eigentlich zusammen.
Ja. Mal schön mal die zweite Stimme zu hören.
Genau.
Susanne,
ja,
was machen wir denn
eigentlich?
Es ist mir
eine Ehre. Was machen wir?
Und wie stressig ist das?
Du meinst,
für
du machst es, stellst es sonst
ich
immer vor?
Ich stelle sonst immer die Sendung vor. Ja. Jetzt stellt mal die Kollegin vor.
Ja, samstags moderieren wir eine Sendung. Nur selten zusammen, immer nur beim Festival, sonst wechselweise im Deutschlandfunk Kultur 1,5 Stunden Interviews mit Regisseuren, Berichte über Filme und so.
Ja.
Genau, wir machen auch von hier aus Cannes 2 Sendungen und 1000 Berichte.
Wie wichtig ist Cannes für euch und wie ist hier also euer Arbeitsablauf, wie eng getaktet ist es? Ihr seht ganz entspannt aus eigentlich.
Ja, na, du erwischst uns ja hier in so einem seltsamen Zustand von so einer kurz vor Ohnmacht eigentlich.
Ja, das kenn ich.
Also gut, dass wir sitzen und nicht stehen.
Übrigens, falls es windig klingt, wir sind hier ganz oben auf dem Palais, ja, wir sind auf dieser Presseterrasse, nur falls.
Von oben ist Cannes sehr erträglich, deshalb treffen wir uns hier oben auf dem Palais, weil unten herrscht Krieg.
Und weil es Macht suggeriert, auch die man vielleicht nicht unbedingt hat, auf der Akkreditierungsfarbe.
Also ich kann das ja nur für mich sagen, es ist natürlich, wenn man über die Filme geht, ist das schon weiterhin dieses, der Claim stimmt schon, das sind hier die wichtigsten Filme, die das Jahr über auch am wichtigsten sind. die Art und Weise, wie diese Filme hier vorgeführt werden, wie die Infrastruktur ist, wie auch Presse behandelt wird, ist seit Jahren ein großes Problem meines Erachtens nach, weil man gewisse elitäre Strukturen widerspiegelt, die es nicht braucht. Wenn man sagt, Kino ist das demokratischste Medium, die demokratischste Kunstform, davon spürt man hier etwas wenig. Das finde ich immer schade. Aber wir arbeiten natürlich wie verrückt hier. Berichte, Kritiken, Interviews und so weiter. Also wir sind auch Teil dieser Maschinerie, die das Bild des glamourösen Cannes erzeugt. Aber wir wissen, wie die Wurst gemacht wird. Und das ist...
Genau, aber darüber ist auch schwierig zu berichten, weil alle Leute in Berlin natürlich denken, ach ja, die kokettieren ein bisschen. Jetzt sitzen sie hier irgendwie am Mittelmeer mit einem Glas, mit einem Cocktail in der Hand und beschweren sich, wie schwer sie es haben. Also es ist irgendwie schwierig zu sagen, dass die Bedingungen, Arbeitsbedingungen hier schwierig sind, wenn man in der Sonne sitzt. Aber es ist tatsächlich so dieses super aristokratische und einige sind besser als andere System und es ist einfach nicht wirklich gut organisiert. Man verbringt viel zu viel Zeit mit Logistik, Orga und Schlangen. Mhm. Und das machen andere Festivals deutlich besser, aber es ist eben schwierig irgendwie so zu kontextualisieren.
Es ist nicht Guantanamo. Aber es kann besser sein.
Es könnte ein bisschen besser sein. Naja, ich finde vor allem, es ist so ein seltsamer Disconnect dann im Kopf, dass du so denkst, Moment mal, ich bin irgendwie am Meer, ich kann wieder ins Kino gehen, nachdem das so lange nicht ging. Hier kommen so im Programm mindestens 10, 12 Filme, auf die ich richtig Lust habe. Warum bin ich so gestresst? Warum ist jeder, den ich auf Twitter anschreibe, hast du Lust auf Podcasten, schreibt einen Satz zurück, okay, vielleicht oder sowas. Warum, wie kommt das eigentlich zusammen? Also warum muss das eigentlich so sein? Ja, genau. Aber das ist auf vielen Filmfestivals ein bisschen so, weil natürlich das Programm immer so voll ist, dass man denkt, wenn man sich noch ein bisschen mehr stresst, kann man noch ein bisschen mehr gucken, hat man noch ein bisschen mehr.
Ja, ein bisschen... Besonders stressig finde ich es hier schon, aber es ist immer der Moment, finde ich, wenn dann man im Kino sitzt und das Licht geht aus und der Film geht los, das, also das sind dann so die guten Momente.
Ja,
wenn man
das ist so ein Siegesmoment, weil man hat es ja geschafft. Also man nimmt ja sich vieles vor auf Festivals und häufig kommt ja einem was dazwischen, nicht wahr? Also man kommt nicht rein, also wir kommen schon rein. Aber wie gesagt, man muss hier, wenn du um 17 Uhr einen Film hast, ist es häufig so, dieses Jahr ticken anders, aber sonst musst du dich um 16 Uhr anstellen.
Ja.
Also auch wenn ein Film 2 Stunden dauert, kannst du die Stunde anstellen mitzählen. Und das zieht den Tag so zusammen. Mhm. Manchmal guckst du hier 3 Filme und du denkst so, wow, das ist 24 Stunden im Kino. Mhm. Und das Ganze drumherum schafft auch noch so ein Grundlevel an Nervosität manchmal, der einen natürlich auch einfach psychisch jetzt fallen hier die Gläser um, ja, auch psychisch einfach belastet. Und wie gesagt, und dennoch ist es toll, wir sehen hier tolle Filme und das ist es unterm Strich dann doch immer wert, sich das zu geben.
Ja, und wie du sagst, ich meine, man hat jetzt wirklich 15 Monate in keinem Kino gesessen und irgendwie jetzt das hier 2 Jahre Stau ist an Filmen, die alle irgendwie hier auf die große Leinwand wollen. Also ich war bei der Jury-Pressekonferenz und da sagte einer der Jurymitglieder, man muss jetzt auch aufpassen, dass man diese Filme, dass man da nicht zu viel Druck auf die Filme ausübt, weil so viele Leute haben jetzt so lange keine Filme gesehen, dass man jetzt denkt, das muss aber das bombastischste Festivaljahr sein, das es je gegeben hat. Das ist ja jetzt auch noch ein besonderes Jahr, genau.
Das hatte ich schon von Venedig gehört damals, dass Venedig manche Filme nicht ins Programm genommen hat, weil Cannes schon gesagt hat, nee, machen wir dann nächstes Jahr, wenn wir wieder aufnehmen, dann laufen die bei uns. Jetzt haben wir schon mehrere Filme gesehen. Was sagt ihr denn zu Annette, dem Eröffnungsfilm von Leos Carax?
Also ich war sehr begeistert. Ich fand, das war einfach ein sehr, sehr würdiger Eröffnungsfilm. Ist ja jetzt nicht nur, wir besprechen es ja jetzt hier nicht nur als Kinofilm, sondern eben auch als Eröffnungsfilm. Und nach 15 Monaten jetzt einen Film zu zeigen, der ein Musical ist, der Stars hat, der wo Adam Driver, Marion Cotillard auf dem roten Teppich sind, aber der irgendwie auch so das Schaffen der Kunst an sich reflektiert. Also was bedeutet es, Künstler zu sein, mit welchen Intentionen macht man Kunst? Also es ist ja ein sehr, sehr kluger Film. Ich fand es einen würdigen Eröffnungsfilm.
Es geht ja erstmal um Liebespaar. Er ist Stand-up-Comedian, sie ist Opernsängerin. Ob das jetzt eine große Liebe ist, ist ja schon so Kern der Sache. Es sind zwei Prominente.
Ja.
Das ist ja eine schöne Frage. Also diese prominenten Ehen, die wir erkennen, dem einen nutzt die Ehe manchmal mehr als dem anderen. Und das ist hier eine sehr ausgeglichene Sache, wobei plötzlich die Figur von Adam Driver sich immer stärker versucht zu bemächtigen, weil er mit dem Ganzen unzufrieden ist, mit seiner eigenen Attitüde. Er ist so ein sehr negativistischer Comedian, der das Publikum beleidigt. Das Lachen des Publikums ist für ihn keine Bezahlung für seine Gags, sondern eigentlich eine Beleidigung und unverschämt, dass sie überhaupt kommen. Und die beiden kriegen ein Kind. Annette. Und Annette ist eine Holzpuppe.
Eine Holzpuppe.
Genau. So als würde der Regisseur sagen, diese beiden Prominenten verdienen kein echtes Kind. Die kriegen erstmal so eine Holzpuppe, weil was macht man mit Holzpuppen?
Oder sie sehen in dem Kind vielleicht auch nur die Puppe, ne? Das könnte auch sein.
Ja, weil mit Puppen kann man ja spielen, man kann ja Puppen benutzen. Und das tun die beiden für ihren Ruhm unterschiedlicherweise. Und es ist natürlich sehr schön, wie Leos Carax, der eigentlich ja nur 6 Filme in seiner Karriere gedreht hat und schon seit 40 Jahren Filme macht, das ist sehr wenig, wie er auch sehr viele Selbstbezüge einbaut. Es geht sehr stark auch um den Künstler selbst, ja, was darf er sich erlauben? Ist der Künstler so eine Gottesfigur? Das ist ja ein Diskurs, den wir spätestens seit MeToo ordentlich führen auf allen möglichen Kunstebenen. Das ist auch noch drin und da hat Susanne vollkommen recht. Für ein Kunstfestival, so wie sich Cannes versteht, ist das natürlich ein sehr toller Eröffnungsfilm, der auch sehr unterhaltsam ist übrigens, will ich sagen. Also
ich weiß halt nicht, ob es wirklich drin ist oder nur so außen dran ist, diese ganzen Themen an diesem Film. Also wir machen das Leos Carax Special in diesem Monat, also am Ende des Monats sprechen wir über all seine Filme. Ich war da noch nicht so bewandert, habe jetzt erst Holy Motors aufgeholt und war dann. Also ich war begeistert von diesem Film, dass man den hier so in Cannes sieht, dass jemand so etwas macht, dass der visuell so vielseitig ist, dass da so viele Ideen drin sind, dass wir eine Zeit lang wirklich nur Stand-Up-Programm haben, dann wieder ein bisschen in der Oper, dann diese Szene, wo sie in der Oper hinten, weil man in diesen Wald reingeht und sich wirklich im Wald bewegt. Ich fand das visuell toll, aber ich habe selten einen Film gesehen, den ich wirklich visuell so beeindruckend fand und gedacht habe, können wir nicht den kompletten Audio-Track von diesem ganzen Film einfach austauschen? Ich muss auch sagen, dass ich persönlich nicht weiß genau, wer Sparks sind, es tut mir wirklich leid, aber ich fand diese Songs,
das ging uns allen so, oder?
Grauenhaft.
Sparks?
Ist das eine bekannte, was ist das? Ist das eine Gen X-Sache? Ist das eine Boomer-Sache? Ist das eine Filmfestival-Musik-Sache?
Sie tauchen ja sogar eingangs auf.
Genau,
ne?
Sie sind in dem Film.
Sie sind in dem Film, da kann man ungefähr sehen, dass sie jetzt nicht, sagen wir mal, also die Jugend ist bei ihnen schon eine Weile her,
ja.
Aber sie sind eben so eine Avantgarde-Pop-Band gewesen, die in letzter Zeit offensichtlich auch sich viel so mit Kunstoper sich beschäftigt haben. Ja. Und
Wright dreht gerade hat eine Doku über sie auch gedreht, ja. Gerade. Deswegen sind sie gerade so doppelt in aller Munde, habe ich das Gefühl. Ja.
Genau, und die haben eben in Leos Carax auch einen Verbündeten gefunden, der auch interessiert war an eben einer anderen Form von Musical-Oper, weil es ist ja in beiden Figuren von Adam Driver und Marion Cotillard hat man ja beides, die Musical und eben auch die Oper. Und das auch irgendwie so zu reflektieren und zu hinterfragen. Also ich fand ja den Soundtrack super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war skeptisch.
Aber ich habe eine Frage, also weil zu teilen, ja, also diese Eröffnungssequenz zum Beispiel, wo wir dann wirklich Carax auch sehen, wie er mit Sparks, sie sind noch im Studio, so wie sie sagen, sollen wir jetzt den Film anfangen und dann kommen ja die Schauspielenden auch rein und werden dann erst zu ihren Rollen und sowas und dadurch hat man ja wirklich also einen perfekten so Eröffnungspunkt für dieses vielleicht neue jetzt Filmleben, was wieder anfängt, so alle waren im Lockdown, alle haben so ihr Ding gemacht, jetzt fangen wir mal wieder an, jetzt drehen wir den Film und sowas, fand ich alles gut und dann auch so ein paar Songs am Anfang, aber irgendwann, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, diese Songs sind alle so und dann den Adam Driver, der halt wirklich nicht singen kann, we're on an island, where is Annette, have you seen someone, ne. Und es sind,
das ist sehr gut, du könntest da durchaus mitspielen.
10 Songs hintereinander sind so und die Songs sind alle, und das ist meine große Frage an euch. Holy Motors ist ein Film, der gar keine Exposition hat. Wir wissen überhaupt nicht, was da passiert. In Annette wiederum wird die Exposition sogar in jeder Szene gesungen. Wir machen jetzt das, wir gehen jetzt da, wo bist du? Bist du betrunken? Und so. Und ich saß wirklich da und ich wollte den Film lieben und ich habe den so richtig dann gehasst in diesen Szenen. Aber vielleicht ist es.
Ich glaube, dass das auch viel mit Erwartungshaltung.
Oder Absicht oder Meta? Was
ja,
ist es?
Es ist Absicht, definitiv. Es ist Meta. Ich glaube, es hat viel mit Erwartungshaltung auch zu tun. Man muss ja auch wissen, also es ist zum Teil Musical. Wenn es Musical ist, dann ist es mehr so die Tradition von Stephen Sondheim oder die Tradition der französischen Musicals natürlich auch. Les Amours Imaginaires oder
Jacques
natürlich
Demis,
die
Jacques Demis,
es gibt
Chabour.
Unterschiedliche, wo es gar nicht darauf ankommt, alle Töne zu treffen, sondern wo quasi das Sprechen zu so einem Sprechgesang wird. Hinzu kommt noch, dass natürlich viele Songs, du hast recht, eigentlich aus einem Satz bestehen, der immer wiederholt wird.
Ja.
Nur ist das quasi seit fast 400 Jahren der Gag der Oper. Weil in der Oper gibt es Arien, wo eigentlich auch nur 2 Zeilen in unterschiedlichen Varianten natürlich moduliert werden. Aber inhaltlich ist das recht langweilig in der Oper, was da gesungen wird, weil es sich auch häufig wiederholt. Ich hatte das Gefühl, dass Sparks das hier ganz bewusst persiflieren und natürlich mit ihrer eigenen Art von Rock und Pop und Idee von Art Pop und so weiter konfrontieren. Also es ist natürlich so als Gesamt Kunstwerke als Ansatz natürlich enervierend und nervig, aber auch konsequent, und deshalb hat es mich nicht gestört, muss ich sagen. Weil natürlich hat das etwas, was einen megamäßig nerven kann, wenn sie immer nur singen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja. Aber daraus bestehen 90% aller Arien in den großen
Opern. Aber normalerweise haben die dann noch eine Melodie, und die hat mir halt dann hier auch gefehlt, wo ich dann so dachte, okay, es ist wirklich nicht nur textlich monoton, sondern auch auf der Melodieebene, und dann irgendwann dachte
Bertolt
ich so, okay,
Brecht wäre ein Riesenfan, weil auch seine Geschichten, die er mit Kurt Weill gemacht hat, basieren ähnlich. Also die Drei-Groschen-Oper, basically the
aber
same.
Aber Mackie Messer kann ich noch pfeifen. Kannst du noch einen Song aus dem...
Ja, aber jetzt klingst du echt wie meine Mama, die immer sagt, das ist ein scheiß Song, ich kann ihn nicht wiederholen.
Das ist alles Absicht, das ist wie... Also du, ja, aber wenn man die Oper und Brecht und alles aufführen muss, um den Film zu verteidigen, muss man ja auch schon die
Aber singe mir aus einer Arie, aus einer beliebigen Arie auch jetzt gerade mal was. Also
das ist schwer. Und vor allem im 20. Jahrhundert hast du dann ja auch in der Bewegung der Oper fast unsingbare... Es ist ja dann eher so Musiktheater.
Was mochtest du denn nicht an dem Film? Du hast doch auch irgendwie den gar nicht so gut bewertet.
Ich habe da nur so erzählökonomische Einwände. Ich finde, dass er dann vielleicht sich ins Ganze gießt sich das nicht, das ist nicht kohärent genug. Aber ich kann darauf unterm Strich natürlich verzichten. Ich habe den ja in erster Linie hier wirklich als Eröffnungsfilm dieses Festivals gesehen. Und vielleicht, wenn er ins Kino kommt, müsste man nochmal stärker auf diese ganzen erzählökonomischen Geschichten gucken. Aber so, also quasi als Startrampe, ja, für dieses fiese... Auch Lumpenpack der Promis, die da auch so ein bisschen schlecht wegkommen. Ich find's okay. Und Adam Driver, der natürlich auch so eine Reizfigur ist, ich glaube, der spaltet ziemlich. Entweder man liebt ihn oder man findet ihn nicht so prickelnd. Der macht seinen Job hier sehr, sehr gut, weil wir sagen müssen, Marion Cotillard ist nach einem Viertel quasi weg. Sie ist ja der Geist, der wiederkommt, auch so eine Opernfigur. Ne? Mhm. Frauen sterben häufig auch früh in Opern.
Ja, fand ich schade eigentlich, dass es dann so viel auf ihn fokussiert war.
Ja, aber wie gesagt, als Anfang ja ganz gut.
Was habt ihr noch so? Ihr habt viel gesehen, ne? Ich weiß gar nicht, worüber wir als nächstes reden wollen.
Na, es ist ja erst Tag 3. Ich habe so das Gefühl, wir haben noch gar nicht so viel gesehen.
Ja, was habt ihr denn für ein Gefühl? Habt ihr das Gefühl, das ist wirklich der große Jahrgang bis jetzt? Das reiht sich Knaller an Knaller, oder es ist eigentlich recht...
Oh, ich würde nicht, also ich, Tag 2 ist hier schwer, weil anders auf der Berlinale sind es dann am Anfang auch nur 2 Wettbewerbsfilme pro Tag, dann ist vielleicht noch die Masse nicht da. Ich würde nicht sagen Knaller an Knaller, und vielleicht jetzt der Film, wo mir die Augen übergelaufen sind, den habe ich in der Form noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt auch noch keinen, im Wettbewerb betone ich das an dieser Stelle, keinen Reinfall gesehen. Wir haben den neuen Film von François Ozon gesehen, der gerade erst in Deutschland seinen letzten rausbringt.
Wie war
der?
Den mochtest du ganz gerne, ne?
Den mochte ich ganz gerne, Alles ist gut wäre, glaube ich, die deutsche Übersetzung. Mhm. Oder Alles ist gut gegangen, um ganz konkret zu sein. Es ist letztendlich, im ersten Moment ist es ein langweiliger Film, weil du siehst, worum es geht. Es gibt einen Patriarchen, es gibt eine bürgerliche Familie. Der Patriarch hat einen Schlaganfall, und irgendwann sagt er einer seiner Tochter, gespielt von der berühmten Sophie Marceau, die in La Boum natürlich ihre Karriere begonnen hat und seitdem auch dieses Image der La Boum, des La Boum-Mädchens nicht los wird. Sie ist die Tochter des Patriarchens, eine von zweien, und er sagt ihr, bring mich mal bitte um, ich möchte das nicht mehr. Und du weißt sofort, okay, Topos, selbstbestimmtes Sterben, haben wir 800 Mal gesehen, vor allem 2015 in der ARD oder im ZDF.
Stimmt, als ich das las, dachte ich auch,
aber
muss
siehe
vielleicht
da,
nicht sein.
Siehe da, François Ozon, der sich ja so interessiert immer für so Eifersüchteleien, Rachegeschichten, Mikroaggressionen, würde man es heute modernerweise sagen, der macht daraus einen eleganten, auch heiteren Film, absurderweise, wo alle sich natürlich blamieren, weil das eine Situation ist, wo niemand cool bleiben kann. Ja, man wird auch lächerlich als Tochter, als Vater, als Ehemann der Tochter. Und obwohl, ich glaube, viele, ich weiß gar nicht, wie Susanne dabei ging, obwohl es auch so viele so diese bürgerlichen Momente gibt, so eine Brahms-Sonate ist auch so ein Thema, das wiederkommt. So ein bürgerliches Trauerspiel hat auch seine Stärken und seine Kraft, und ich finde, die bedient Ozon ganz gut.
Ja, ich finde auch vor allem, weil der Protagonist, also, oder je nachdem, wer der Protagonist ist, aber der Vater, der ja selbstbewusst, selbstbestimmt sterben will, weil der eben keine tragische Figur ist und er einen unglaublichen Charme und Witz hat und einfach so sich in den Kopf gesetzt hat, dass er sterben möchte, dass Ozon damit auch so ein bisschen die Luft aus dem Ganzen rauslässt. Und es wäre in jedem ARD 20:15 Drama, wäre eben die ganze Tragik dessen, würde ausgebreitet. Aber der Film stellt ja hier ganz klug die Frage, hat nicht auch ein Mensch das Recht zu sagen, es ist vorbei, und Er möchte das sagen, aber was bedeutet das dann auch für seine Umgebung? Also kann man dann auch von der Tochter verlangen, dass die das in die Wege leiten soll? Das sind ja alles so Themen, die der, finde ich, auf sehr smarte und dann auch fast so leichtfüßige Art aufgreift.
Weil es auch ein Arschlochvater war, muss man auch mal sagen. Also das kriegen wir ganz mit, das war jetzt niemand. Der Patriarch der Familie ist auch ein Bisexueller, das hat die Familie auch, glaube ich. Also in diese Familie, in diesen Stammbaum ist der Blitz ein paar Mal reingehauen in den letzten Jahren. Und auch das erzählt Ozon genüsslich auf seine Art und Weise. Und das ist, wie gesagt, bei Ozon ist es ja immer so Hit and Miss, für mich zumindest.
Ja.
Und hier hat er getroffen. Also wie gesagt, kein brillanter Film und sicherlich nicht palmenwürdig, aber ich habe da sehr gerne zugeguckt.
Ich habe heute noch den Todd Haynes Film, Dokumentarfilm Außer Konkurrenz gesehen.
Über Velvet Underground.
Über Velvet Underground, den ich wirklich auch sehr, sehr, sehr mochte.
Ja.
Jetzt kommt der Winter.
Weil jetzt, genau, jetzt fliegt uns ja alles weg. Weil Todd Haynes hat natürlich auch schon häufiger sich mit Musikfilmen beschäftigt, also I'm Not There natürlich über Bob Dylan, was ja aber auch ein fiktionales Herangehen war, weil es ja Schauspieler waren. Jetzt hat er ja wirklich einen Dokumentarfilm gemacht, aber mit so viel großartigem Archivmaterial gearbeitet, wo man einfach nochmal, es ist nicht eine Bandbiografie, sondern es wird quasi der ganze Geist der 60er Jahre, dieser Kunstszene in New York nochmal erzählt oder eigentlich atmosphärisch auf die Leinwand gebracht. Also so eine Atmosphäre, die eben nicht nur aus dieser Band bestand, sondern eben wo auch Avantgarde-Künstler, Performances, also so ein multimediales Spektakel oder multimediale, also viele Künste eben zusammenkamen und dazu geführt haben, dass The Velvet Underground wurden, was sie wurden. Und das fand ich einfach auch wirklich sehr schön visuell und akustisch und in allem gemacht.
Ist es, genau, Dark Waters hat er erst neulich gemacht, ne?
Auch unterschätzter, guter, sehr guter Film.
Ja. Na, überschätzt, finde ich, aber wie geht er da, also was ist für dich das Interessante, seine Herangehensweise, dass ein Archivmaterial, was man noch nicht gesehen hat, oder dieser Zusammenhang?
Für mich ist das wirklich das Interessante, dass es sowohl ein Porträt von New York ist, als auch ein Porträt einer Band. Also er erzählt quasi eine Kulturgeschichte mit, so dass es größer ist als jetzt nur, es mehr als jetzt nur für Velvet Underground Fans.
So was Ähnliches gab es auch bei Val, diesem Film, habt ihr den gesehen, über Val Kilmer, die Dokumentation. Was war witzig, die ersten beiden Filme, die ich gesehen hatte, also den Carax und der, beides Amazon-Studios Produktionen, direkt jetzt hier zurück. Und da geht es darum, dass ja Val Kilmer Lungenkrebs hat und deswegen nicht mehr sprechen kann oder kaum sprechen kann, hat so ein Loch da und dann kann er das zudrücken und dann klingt er wirklich sehr roboterhaft und man.
Dann hat er aber Stimmbandkrebs, oder? Wenn er dieses
Loch
hat.
Ja, genau, das ist es, glaube ich. Und er hat eben witzigerweise, was man, glaube ich, nicht wusste, sein ganzes Leben lang gefilmt. Also bei allen Sachen, bei allen Drehs, ob das Top Gun war oder Batman oder was nicht alles, da war er immer selber schon mit dem Camcorder unterwegs. Er meinte, er ist die erste Person, die er selber kannte, die überhaupt einen Videorekorder hatte und hat deswegen unfassbar viel Archivmaterial auch noch aus seiner Jugend. Sein Bruder ist sehr früh verstorben. Die haben Filme gemacht. Man sieht, wie sie so der weiße Hai und sowas nachspielen. So ein bisschen wie bei diesem Film, wie hieß der mit den eingesperrten Kids, Wolfpack oder sowas, die diese ganzen Filme nachgestellt haben. So ein bisschen wirkte das auch am Anfang. Und der Knaller eigentlich ist, also wer erzählt denn jetzt diesen Film? Und das ist sein Sohn und der hat halt wirklich die gleiche Stimme wie er. Also es ist quasi, obwohl Val Kilmer keine Stimme mehr hat, erzählt der Sohn diese ganze Geschichte. Und Val Kilmer gilt ja auch als eine geile Idee, auch einfach ein bisschen spooky, aber auch ganz cool. Und Val Kilmer gilt ja auch als ein Schauspieler, mit dem es sehr schwierig war zu arbeiten. Und ja, kann man sich vielleicht ein bisschen denken, ne, dass wenn jemand so selber auf sein Leben zurückschaut, dass das so ein bisschen unter den Teppich also es kommt drin vor und Val Kilmer stilisiert sich als jemand, dem es immer um das Schauspiel ging und immer um die großen Rollen und der eigentlich, das ist ganz niedlich, gefühlt immer ein bisschen mehr wollte, als er bekommen hat, also wirklich eigentlich größere Rollen spielen wollte, irgendwie eher in den Mittelpunkt und immer so ein bisschen ausgestochen wurde auch und immer so ein bisschen an den Seitenlinien war, ist ja auch ein bisschen so, ne? Also wenn man so über ihn nachdenkt, worin er mitgespielt hat. Aber es ist schon sehr rührend, gerade wenn wir ihn heutzutage sehen, wie er wirklich seine Autogramme verkauft oder irgendwo so Auftritte macht, wo dann nochmal Tomahawk gespielt wird und er redet dann nochmal und so. Und man schon merkt, das bedeutet ihm was, dass er da hinfährt und dann die Leute ihn noch erkennen und eben sagen, das war ein wichtiger Film für mich und Iceman und so weiter. Also es ist ganz niedlich, ihn da so zu sehen, aber man braucht da jetzt nicht das große Psychogramm zu erwarten. Das ist ein bisschen Wikipedia-mäßig, dann haben wir das gemacht, dann haben wir das gemacht, dann haben wir das gemacht, aber es ist trotzdem nochmal irgendwie toll, diesen Mann da so in jungen Jahren in Szenen, die wir noch nie gesehen haben, irgendwie so aufspielen zu sehen. Also kann man sich auf jeden Fall angucken.
Ich habe den Film nicht gesehen, aber Val Kilmer ist ja so ein interessanter Fall von Schauspieler,
Oh, jetzt spannt sich hier so ein Schirm von alleine.
Spannen sich die Schirme von alleine. Das sind so die Special Effects, die Kanzel nebenbei aufbaut. Ich wollte nur den Satz reinwerfen, dass Val Kilmer natürlich zu einem erstmal diese Kultrollen hat. Und es gibt ja Schauspieler, die sterben an diesen Kultrollen, weil die manchmal so einen Schatten werfen, dass man da nicht mehr rauskommt aus der Geschichte. Auf der anderen Seite gehört er für mich wirklich zu den Menschen, die man im klassischen Sinne als Supporting Actor bezeichnet. Mhm. Und es ist nur im amerikanischen Kino wirklich eine Berufsbezeichnung. Supporting Actor zu sein ist nämlich nicht so wie in Deutschland, dass du einfach nur lauter schreien musst, damit du auch nach vorne kommst an die Reihe, sondern das ist ein Job. Das ist auch ein dramaturgischer Job. Und einfach sehr schön, dass er hier, dass er mal diese Karriere nochmal aus unterschiedlichen Gesichtspunkten hier selber reflektiert.
Ja, wo er auch dann noch, es gibt doch dieses, irgendwie, es gibt keine kleinen Rollen, nur kleine Schauspieler oder so. Und das ist, darum geht's auch.
Was viel, man so sagt.
Genau, aber also ich würde schon sagen, lohnt sich einfach mal zu schauen, wie der gerade so rumkaut und was der gerade so macht und wie so Schauspielkarrieren auch zu Ende gehen können oder sich im Begriff dessen befinden, aber muss man auch nicht gesehen haben. Habt ihr noch irgendwas?
Na, ich will
nicht ewig aufhalten, aber
nein, aber wenn wir gerade, weil Susanne das mit der Künstlichkeit und auch der Kulturgeschichte erwähnt hat bei Velvet Underground, in Cannes fällt es mir häufiger auf als in Berlin oder in Venedig zum Beispiel, dass sich schon stark so eine Art Metathema durch die Filme zieht. Und es ist für mich dieses Jahr ganz stark die Frage, welche Rolle können Künste noch spielen oder welche Autonomie hat die Kunst noch in so einer Welt? Also Kleos Carax ist ein super Beispiel. Die Frage, was darf sich Kunst erlauben? Ja, auch in so einer Political Correctness. Da geht es auch in dem israelischen Wettbewerbsfilm von Nadav Lapid die Frage, ne, welche Rolle hat ein Künstler im Staat, wenn der Staat ihm diktiert, was er zu sagen hat, was er zu machen hat.
Der die Berlinale gewonnen hat vor.
Der die Berlinale gewonnen hat mit Synonymen. Und darum geht es auch in meinem Lieblingswettbewerbsfilm, über den ich nicht so viel sagen darf, weil die Kollegin hat ihn noch nicht gesehen, dann wäre es unfair, von Joachim Trier, diesem wichtigsten norwegischen Autorenfilmer.
Ist der gut?
Ja, das ist mein Lieblingsfilm bislang im Wettbewerb, weil er das noch radikaler einfach umformuliert. Also nicht nur eine weibliche Perspektive setzt der Millennial-Generation und versucht so diese Küchensoziologie, die man so hat, eine beziehungsunfähig, also diese ganzen Feuilleton-Wörter, die füllt er plötzlich oder er konfrontiert es mit so sehr privatistischen Ansichten einer Beziehung und einer der spannendsten Frauenfiguren, die ich in den letzten 15 Pandemie-Monaten wirklich gesehen habe. Das ist auch eine sensationelle Schauspielerin, deren Namen wir uns merken werden, weil ich ihn jetzt nennen werde.
Ja.
Ich habe ihn selber noch nicht drauf, aber wir müssen uns merken, weil A Star is Born, Renate Reinzwe.
Wer ist der Film?
Siehst du, Fragen.
Noch das mal darfst hier. Du. Guck doch mal
der nach. Film hat einen super Titel, weil er besteht aus zwei Titeln. The Worst Person in the World oder Julie in 12 Kapiteln. Mhm. Einem Prolog und einem Epilog würde ich nochmal zufügen. Und es ist ein schöner Blick auf die Gegenwart und wie sich die Menschen verhalten, wenn die Welt ihnen sagt, sei political correct, Veganer, die Klimakrise bringt uns um. Und der Film fragt, was macht das mit unseren Beziehungen? Ohne da aktivistisch zu sein oder in irgendeiner Form besserwisserisch zu sein oder seine Moral. Also das ist, finde ich, schon ein sehr smarter Film, der auch super unterhält, sehr lustig ist. Bislang mein Favorite im Wettbewerb. Ich hoffe, ich habe ihn euch nicht verdorben, sondern Lust gemacht, ihn zu sehen.
Ich habe jetzt Lust, ja.
Sehr gut.
Du?
Ja, ich auch. Ich auch. Also wenn ich ihn nicht um 22 Uhr heute sehen müsste, ich würde ihn lieber ausgeschlafen sehen, sagen wir mal so.
Ja. Ich habe das gecancelt wieder, die Vorstellung. Vielleicht buche ich sie wieder.
Fehler.
Hast du noch einen guten oder einen schlechten?
Sag doch was über den in der Encerton.
Ja, wenn ich jetzt den Titel hätte in der Encerton Regard. Rehana Mariam Noor, der erste Film aus Bangladesch, der hier in Cannes gezeigt wird, in der Encerton Regard. Mein Kollege ist rausgegangen, weil er ihn zu monoton filmisch in der Farbgebung war.
Ja, es war nicht meins.
zu wenige Farben?
Ja.
Es geht im Grunde genommen um eine Frau, die versucht, sich in einer recht patriarchalisch organisierten Gesellschaft durchzusetzen, aber sie tut das nicht, aber der Film tut es nicht so, indem er Partei ergreift, sondern er stellt sie irgendwie dar als, also er zeigt auch irgendwie so gut, was passiert, wenn das missionarische Gehen, nämlich diese patriarchale Gesellschaft zu ändern, umschlägt und sie dabei dann das, was ihr am nächsten steht, nämlich ihre Tochter, eigentlich ihr schadet. Und das erzählt er irgendwie ganz schön.
Es geht ja um eine Lehrerin, ne?
Genau.
Oder eine, nee, um eine, was ist das für eine Professorin? Eine Medizinprofessorin?
Eine Medizinprofessorin, die arbeitet und zu der eine Studentin kommt und sagt, sie ist missbraucht worden von dem Professor. Und dann die Professorin Aktion, also eigentlich versucht, die Studentin zu drängen, etwas zu unternehmen. Die Studentin möchte aber nicht, weil sie Angst hat vor den Folgen. Und die Professorin macht es dann trotzdem gegen den Willen. Und das tritt dann eine Lawine los. Und es ist aber nie bewiesen, also der Film lässt es auch offen, ob die Studentin wirklich die Wahrheit erzählt oder nicht. Und das, finde ich, macht den Film so stark, dass eben so die Lawine losgetreten wird, ohne dass man genau weiß, was ist wirklich vorgefallen.
Ich bin auch rausgegangen aus einer Sache, und zwar aus diesem neuen Teil von dieser Mark Cousins Dokumentation, The Story of Film. Habt ihr das geschaut?
Ja, nee, haben wir nicht geschaut, aber wir sind auch irgendwann links abgebogen im Universum von Mark Cousins.
Ja, das ist, also ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Ich habe diese Story of Film nur so ein bisschen geschaut und so weiter. Und er hat ja diese eine ganz lange Dokumentationsreihe gemacht über so Anfänge des Kinos und was gab's alles und so weiter und so fort mit seiner säuselnden, ein bisschen gelangweilten Stimme, wo er dann immer so erzählt, wie war das alles und wann haben die Leute den Schnitt erfunden und den Longtag und so weiter. Und dann auch nochmal Women Make Film neulich rausgekommen. Und ja, jetzt halt so quasi 10 Jahre oder was, ich glaube 2009 oder wann war Story of Film. Danach hat er jetzt einen Film gemacht, The New Generation. Der erklärt so ein bisschen, was ist eigentlich in den letzten 10 Jahren passiert. Und es ist so erstaunlich, sich das anzuschauen, wenn man dabei war die letzten 10 Jahre und wenn man genau weiß, stimmt, dann haben wir über Joker geredet, dann war das, dann hat Parasite hier gewonnen und so weiter, und jetzt sieht man es nochmal, aber auf so eine, also unter YouTube-Essay-Niveauform in Teilen, dass man wirklich erstaunt ist. Also dann sind wirklich irgendwie Us und Booksmart und Deadpool wirklich ganz große Meisterwerke, die die Kinosprache irgendwie weitergedacht haben und so weiter. Und also eigentlich spannend, schwierig, wenn das jetzt nicht 3 Stunden gewesen wäre. Ich bin nach 1,5 dann raus, weil ich dann so dachte, er meinte dann, gleich kommen wir noch zu Parasite. Und dann dachte ich irgendwann, okay, ich glaube, ich kann mir ungefähr vorstellen, was da so erzählt wird. Aber es ist natürlich interessant, weil er natürlich auch nochmal diesen Fokus auf Indien manchmal hat und auf Filme, die man vielleicht nicht so auf der Uhr hatte. Aber irgendwie fand ich es irgendwie interessant, dass dann noch mal jemand erklärt, dass es bei It Follows ja diese 360-Grad-Shots gab und dass Booksmart irgendwie 2 Frauen in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie so gesehen und dachte so, ja, wenn man irgendwie die letzten Jahre dabei war, dann ist dann so jemand, der so ein Chronist eigentlich ist, dann doch vielleicht überholt von der Kritik eigentlich schon gewesen. Und ja, wir kennen das eigentlich alles, was er da erzählt.
Vielleicht hätte er diesen Film in 20 Jahren machen müssen.
Oder sein Sohn kann den in 50 Jahren. Chroniken sind ja spannend, so wenn sie so 200 Jahre später verfasst werden.
Aber es ist, und das ist quasi, deswegen würde ich sagen, es lohnt sich schon, sich das mal anzuschauen und dann vielleicht so ein bisschen die Nase zu rümpfen. Also es wirkt so, um es ganz böse zu sagen, als hätte Mark Cousins einfach geschaut, was waren die populärsten Filme der letzten 10 Jahre, sowohl im Arthouse als auch im Mainstream-Bereich. Und dann versuche ich jetzt nochmal zu erklären, was da so der Konsens war bei den Supportern, warum die gut sind. So,
vielleicht
und
das gut ist für
halt
jemanden,
bisschen,
der nie im Kino war. So, ja, kann man sich das auch.
Ach, du meinst so, so in geballter Form, so scheiß auf 20 Jahre Kino, sag's mir in 3 Stunden.
Ja, genau.
War sicherlich für unsere Zeit die perfekte Form.
Worauf freut ihr euch?
Worauf wir uns freuen?
Ja. Also hier jetzt in Cannes.
Wes Anderson.
Wes Anderson freuen wir uns. Ich freue mich.
Das ist der Knaller. Da habe ich übrigens Angst, kein Ticket zu bekommen, weil irgendwie morgens jemand die Seite hackt und dann einfach alles weg ist.
Ja,
aber das wird doch irgendwie, also wenn
das wird schon klappen,
klappt, das
Sorge,
wird doch irgendwie ein großes Fest, oder? Nach so langer Zeit.
Warten wir ab.
Also warten wir ab, wie der ist.
Auch Wes Anderson hat Tage und Tage. Es ist alles andere als gegeben.
Selbst wenn der nicht so gut wird, wird es, glaube ich, trotzdem eine Mordsgaudi, den zu gucken.
Also Paul Verhoeven hat einen lesbischen Nonnenporno gedreht. Und ich muss sagen, die Kombination, ich bin dabei.
Er ist ja ein großer auch Ausleger des Christentums und sowas. Ne? Wir haben neulich auch das Special zu ihm gemacht. Ganz interessant, dass er jetzt nochmal auch thematisch da reingeht. Und da war er, glaube ich, lange nicht mehr.
Also ich muss sagen, ich freue mich auch ein bisschen auf den Kirill Serebrennikov, weil ich dann seinen letzten Film, der auch hier lief, sehr gerne mochte.
Lato. Summer.
Heißt der neue?
Ja,
nee,
das war der alte, genau.
Mit dem größten Ohrwurm des Jahres.
Der neue heißt Petrovs Grippe und da wären wir ja schon beim Virus. Und das ist ja quasi der Rückbezug zum Anfang des Podcasts. Eine Familie erkrankt am Silvesterabend kollektiv an der Grippe und kann nicht raus. Also irgendwie auch ein Lockdown-Film. Mhm. Ich freue mich ein bisschen auf den Japaner, auf Ryosuke Hamaguchi, den wir dieses Jahr schon auf der Berlinale sahen.
Ich auch, weil er schon sehr gut war. Und diesmal mit einer Murakami-Verfilmung, glaube ich.
15 Seiten Kurzgeschichte in 3 Stunden. Auch das eine Leistung, die ich jetzt schon gut finde.
Hat doch bei Burning eigentlich auch geklappt. Das war auch relativ lang und war auch eine Kurzgeschichte von Murakami, ne?
Aber Burning war ja nicht von Ryosuke Hamaguchi, wenn genau. ich klugscheißen darf hier von der Ecke.
Nee, aber es war auch eine Murakami-Kurzgeschichte, die gestreckt war. Deswegen, damit meine ich immer, haben gesehen, es kann klappen auf jeden Fall.
Also jetzt schon Meisterwerk. Finde ich gut. Genau.
Weil das ist ja cool, dass da freue ich mich drauf. Und sonst, guckt ihr Fast and the Furious 9, wenn er kommt?
Nein.
Nein?
Nein.
Nein.
Warum?
Ja, weil warum? Das ist ja die Frage. Weil wir sind Snobs, weißt du? Es ist nicht mehr in mir drin. Ich bin da auch irgendwie, ich weiß, das ist ein großes...
Ich guck das natürlich.
Da wir in Frankreich sind, kann man ja sagen, Fast and the Furious ist wahrscheinlich mit allen Teilen zusammen und es soll ja noch einer kommen oder zwei sogar. Ist sowas wie auf der Suche nach der verlorenen Zeit für die Nerds. Ja.
Ja.
Ich bin noch nicht erwachsen genug dafür, glaube ich. Ich brauche noch ein paar Jahre, um da reinzukommen.
Wir trinken noch ein paar Wein und dann
schleppe
ich euch da rein.
Machen wir es.
Susanne, Patrick, vielen Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt. Und genau, Deutschlandfunk Kultur, Vollbild abonnieren, falls es noch lange nicht geschehen.
Unbedingt.
Ja.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Und wir hören uns hier morgen wieder mit Jan-Erik aus dem Discord. Und da werden wir noch mal ein bisschen mehr erklären, wie wohnen wir hier eigentlich, was kostet das Essen, was ist hier, also alle so Logistik-Sachen. Wie kommt ihr nach Cannes auch? Das gibt's dann morgen hier. Und unter anderem Die große Freiheit mit Franz Rogowski, den ich gesehen habe. Und The Souvenir 2 von Johanna Hogg. Bis morgen, ciao.